Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechthild Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zur Folge 75 von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Ich freue mich, dass du wieder da bist und eingeschaltet hast. Heute geht es um ein Thema, was ich selber auch sehr wichtig und spannend finde, auch für mich selber. Und deswegen auch froh bin, da mit einem Experten drüber zu sprechen. Es geht nämlich diesmal um das Thema Resilienz. Und mit dem Hendrik Heuermann habe ich dazu gesprochen, weil er selber ein Angebot dazu hat, dass er Menschen mit Behinderung oder Krankheit dabei unterstützt, ihre eigene Resilienz zu üben. Und ich fand es total spannend, was er so geteilt hat mit mir in diesem Gespräch und auch dem Austausch mit ihm über die Themen Umgang mit einer Behinderung und Erkrankung. Und ich freue mich, dass wir wieder neue Impulse vielleicht auch bekommen, um mit dem, was in unserem Alltag da ist, besser umgehen zu können. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören dieser Folge und hoffe, dass du für dich vielleicht etwas mitnehmen kannst. Das kannst du auch gerne mit uns teilen, entweder über Social Media oder per E-Mail oder unter dem Blogpost. Also wir haben ja immer ein Transkript auf der Webseite, wo ich nochmal das ganze Gespräch als ein Transkript zusammenstelle, dass, falls es für dich leichter ist, es zu lesen, du das auch gerne machen kannst oder nochmal Impulse vielleicht nachlesen kannst. Und da ist es in unserem Inklusive Achtsamkeit-Blog. Das heißt, da kannst du natürlich auch kommentieren. Und wenn du es über Spotify oder Apple Podcast oder eine andere Plattform hörst, wo man den Podcast bewerten kann, dann würde es mich total freuen, wenn du eine Bewertung da lassen würdest, weil das hilft dann auch wieder anderen Menschen, diesen Podcast zu finden und vielleicht auch Folgen nochmal zu hören, die vielleicht schon älter sind, auch nochmal mehr Reichweite bekommen. Und das als kleiner Werbeblock am Anfang zu dieser Podcast-Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören dieser Folge. Hallo Hendrik, danke für deine Zeit, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist. Ich fange gerne direkt so an, dass du dich einmal vorstellen kannst, wer du bist, was du machst, was du teilen willst.
Gerne. Erstmal viele Grüße aus dem völlig zugeschneiten Hamburg. Wir sprechen heute an einem Tag, da hier die Stadt völlig unter einer Decke von Schnee ertrinkt. So, das ist ganz abgefahren im Moment. Genau, mein Name ist Hendrik. Ich bin Resilienztrainer. Also ich mache ganz viel mit Menschen, die durch schwere Zeiten durchgehen müssen, vor allen Dingen nach persönlichen Krisen. In der Regel so medizinisch verursacht, aber ich trainiere auch mehrere Führungskräfte und halte Vorträge in Firmen immer zum Thema guter Umgang mit schlechten Zeiten. Und mein Background ist, ich habe das selber erlebt und sozusagen musste am eigenen Leib Resilienz lernen, ob ich wollte oder nicht.
Ja, es ist spannend. Genau, der Begriff Resilienz ist bestimmt einigen schon ein Begriff, aber vielleicht kannst du nochmal sagen, was Resilienz bedeutet oder auch was für dich bedeutet.
Gerne. Also die meisten verstehen unter Resilienz, ehrlich gesagt, was fast Triviales, nämlich einfach die Rückbesinnung auf den Status quo vor der Krise. Und auch wenn man das nachvollziehen kann, oft ist das natürlich ein, ja, fast so ein frommer Wunsch, der nicht klappen kann. Also viele Firmen, viele Unternehmen stehen vor großen Umwälzungen und sagen dann, ich hätte aber gern, dass alles wieder so ist wie vorher und sprechen dann von Resilienz. Und das ist für mich aber eher Ignoranz. Wirkliche Resilienz, finde ich, ist, eine Krise aufzunehmen und irgendwie sich selber zu verändern, damit man beim nächsten Mal anders auf die Krise reagiert. Also in irgendeiner Form daran wächst, Jetzt meine ich damit nicht so eine blöde, triviale Formulierung wie jede Krise ist eine Chance. Nein, manche Krisen sind einfach nur ein Albtraum, ist völlig klar. Trotzdem geht es ja darum, irgendwas daraus zu ziehen, so schlimm und so schlecht die Zeit auch ist. Und ich setze mich eben sehr dafür ein, dass man einen bewussten Umgang mit so einer Zeit eben anstrebt, um dann wirklich resilient zu werden, beim nächsten Mal eben anders schon besser auf die Krise reagieren zu können.
Und du hattest schon gesagt, du machst es sowohl für Unternehmen, dass die diese Resilienz üben können oder wahrscheinlich dann die Mitarbeitenden in den Unternehmen, aber auch mit Menschen, die vielleicht ein gesundheitliches Thema haben, wodurch diese Resilienz vielleicht auftritt.
So ist es, genau. Also ich war 24, als ich selber eine schwere Diagnose bekommen habe. Und damals war es ein Gefühl, als ob ich so aus dem Leben gerissen werde und irgendwie so auf der Autobahn einmal aus dem Auto geschleudert werde. Und das ist eine Zeit, in der man, finde ich, wahnsinnig allein gelassen wird. Also direkt nach einer Diagnose ist eine sehr, sehr gefährliche Zeit für die Seele, auch wenn das so ein bisschen jetzt blumig klingt, aber es ist wirklich so, weil die Zeit nach der Diagnose und bevor du jemanden gefunden hast, der dir hilft, ist total gefährlich. Und da verlieren viele Leute Hoffnung. Und ich möchte eben dafür sorgen, dass die Menschen dort eben nicht die Hoffnung verlieren. Und darum mache ich da, also was in dem Fall Sinn macht, also ich spreche mit Leuten, ich mache so Coaching-Angebote oder auch digital mit einer App und so. Also egal, Hauptsache, die Menschen sind dann erstmal nicht alleine. Und ich glaube, du weißt, wovon ich rede, wenn ich sage, es ist dann total wichtig, jemanden zu haben, der weiß, wovon er spricht.
Ja, das finde ich auch immer, auch bei dem Thema Achtsamkeit oder
Ja,
Selbstakzeptanz.
ja.
Das ist ja hier auch dann so eine Akzeptanz dieser neuen Situation und den Umgang damit für sich finden. Und wie macht ihr das in euren Angeboten?
Also, ich sag mal so, das Schwerste für mich damals, das war eigentlich die Balance zu finden zwischen annehmen und hinnehmen. Das sagt man jetzt so vielleicht leicht daher. Es hat für mich mehrere Jahre gedauert, das zu verstehen. Aber ich glaube eben, dass es etwas, ein Mittelweg gibt, zwischen Sachen akzeptieren, die man nicht mehr verändern kann, und eben aktiv an dem Leben zu arbeiten und sich dafür einzusetzen, für das Leben, was man noch im Griff hat. Und ich glaube, dass man das nicht mal eben so erklären kann. Und dann machen die Leute so, ach so, und macht sich Notizen und das war's. Sondern ich glaube, dass es ein Prozess ist. Und ich habe mir damals so ein Konzept überlegt für 6 Wochen, wo ich glaube, in 6 Wochen kann ich jedem einen besseren Umgang mit einer sehr schweren Zeit zeigen. Also ich sage nur besser, weil ich glaube, niemand kann, auch ich nicht, sich hinstellen und sagen, so, ich mache die Zeit wieder gut, egal was passiert ist bei dir. Das ist Quatsch. Ich meine, du weißt es genau wie ich. Das funktioniert nicht, wenn das immer von außen sagt. Aber ich glaube, dass man mit so einem genauen Prozess Leuten zeigen kann, es gibt eine Reihe von Tipps und Tricks und Methoden, die man Leuten schrittweise zeigt und sagt, du machst erstmal Schritt 1 und dann machst du Schritt 2 und so. Und am Ende hast du klarer hoffentlich, welchen Teil in deinem Leben du akzeptieren musst. Und du vielleicht einen neuen liebevollen Blick auf dich selber brauchst. Und welchen Teil kannst du noch aktiv gestalten? Wo gilt es jetzt, die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, nö, ich bin aktiv und ich lasse mir jetzt auch nicht anreden?
Ja, eine total wichtige Arbeit und auch Unterstützung zu bekommen von jemandem, der selber diese Erfahrung auch gemacht hat. Weil sonst, wenn man irgendwie vielleicht von einer nicht behinderten oder nicht betroffenen Person diese Tipps bekommt, dann denkt man wieder, ja, du hast einfach reden. Aber wenn du diese Tipps mit jemandem teilst, dann wissen die Personen ja, okay, der hat ja auch so ähnliche Erlebnisse vielleicht gehabt.
Ich merke das sogar in Vorträgen, die ich in Unternehmen halte. Also bei dem Titel Resilienz drehen die meisten schon die Augen und sagen, oh nee, nicht schon wieder. Wenn der Referent aber im Rollstuhl auf die Bühne kommt, ist Ruhe im Saal. Weil den Leuten dann sofort klar ist, ach so, der meint so wirklich Resilienz. Und das hat natürlich eine andere Wirkung. Und das, glaube ich, gilt auch für Gespräche nach einer schweren Diagnose. Ich weiß natürlich letztlich nicht wirklich, wie fühlst du dich, wenn du gerade zum Beispiel gehört hast, du hast Parkinson oder ALS oder irgend sowas Zerstörerisches? Nein, aber ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn alle um mich rum mit den Schultern zucken und sagen, ja, dein Leben ist eigentlich vorbei. Und dann brauchst du eigentlich jemanden, der sagt, nein, dein Leben ist nicht vorbei.
Und was wäre so eine Übung, die man vielleicht im Alltag auch schon machen kann, um seine eigene Resilienz zu stärken? Oder was gibst du da vielleicht als Tipps mit?
Ja, also das ist vielleicht ein bisschen kontraintuitiv. Der erste Schritt ist, und ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch und so, das weiß ich, aber der erste Schritt ist zu erkennen, wo musst du sanft sein zu dir und wo hart. Also nur als Beispiel. Es bringt nichts, wenn ich mich zwinge. Ich muss aber 10-mal am Tag springen, so hoch ich kann. Das ist eine Aufgabe, die ich mir selber stelle, woran ich scheitern muss. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber trotzdem regelmäßig, sag ich mal, zu üben, wo kann ich denn mich selber überwinden, um so einen Grundwillen zu entwickeln? Das könnte sowas Simples sein, wie jeden Tag halt duschen. Und ich weiß, es klingt ein bisschen trivial, aber ich sage es wirklich allen Leuten, wenn du lernen willst, Disziplin zu entwickeln und wirklich auch so ein bisschen schulterzuckend auf schwere Zeiten zu re reagieren, dann musst du im Kleinen üben, auf eine gewisse Weise hart zu dir zu sein. Und dann hilft sowas wie kalt duschen oder so bestimmte Atemübungen von dem Trainer Wim Hof, können Sie sich auf YouTube anschauen, wo es immer darum geht, sein Nervensystem zu beruhigen, aber trotzdem zu trainieren, Luft anzuhalten und so unangenehme Körperempfindungen auszuhalten. So, auf der einen Seite sowas üben, aber auf der anderen Seite eben auch, sag ich mal, so sanfter zu sich selber zu sein und wirklich Abschied zu nehmen von so Zielen und Wünschen und genauen Vorstellungen, die man hatte über das Leben. Also ich habe zum Beispiel sowas gemacht wie, das habe ich auch mit sehr vielen Kunden gemacht, so ein Trauerkompass, könnte man sagen. Also dass du vier Richtungen aufschreibst, also Norden, Süden, Osten, Westen sozusagen. Und dann schreibst du auf, was muss ich gehen lassen? Was habe ich gelernt? Was muss ich verändern? Und was muss ich neu in mein Leben bringen?
Okay.
Und wenn du dann deine Gedanken so ein bisschen mehr ordnest in dies, was muss ich gehen lassen und was habe ich gelernt, dann habe ich so das Gefühl, bist du sehr viel konstruktiver unterwegs, als wenn du einfach nur da sitzt und sagst, oh Gott, nichts funktioniert mehr in meinem Leben. Weil es ist so, also ich werde in diesem Leben, sage ich dir ganz ehrlich, kein Balletttänzer mehr. Das weiß ich. Aber es gibt natürlich viele andere Dinge, die zum Beispiel noch gehen oder irgendwie anders gehen oder Sachen, die ich jetzt deutlich besser kann als andere Leute. Also dann sozusagen diesen Wust der eigenen Gedanken mal so ein bisschen zu sortieren und zu sagen, nee, im Moment, es ist ja nicht alles vorbei, aber es ist ein bisschen was vorbei, dass man dann sagt, okay, lass mal genau überlegen, was lasse ich los, was lerne ich neu, was muss ich verändern und was habe ich gelernt? So im Sinne von, was hat mir das auch gezeigt für eine Perspektive auf das Leben, auf vielleicht mein Umfeld, auf andere Menschen? Dann bekommst du einen sehr viel konstruktiveren Ansatz zum eigenen Schicksal und du wirst dann im besten Sinne resilienter.
Ja, spannend. Und es hilft ja auch, das mit einer anderen Person zu machen, mit einem Coach, der einen dann auch unterstützt auf diesem
So
Prozess.
ist es. Ja, genau.
Ja, cool. Weil du hattest gerade das mit dem Ballett gesagt, aber ich hatte auf deiner Seite gesehen, dass du ja auch tanzen machst oder auch verschiedene andere Sachen, dass da immer noch viel in deinem Leben ist.
Genau. Also Ballett war natürlich jetzt einfach scherzhaft gemeint, aber so, ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Also ich bin durch und durch Musiker. Ich habe das auch studiert und ich wollte immer einer sein. Trotzdem muss ich natürlich sagen, naja, also mit dem Rollstuhl und, sag ich mal, eingeschränkter Koordination, ich werde im Leben, glaube ich, kein weltberühmter Saxophonist mehr. Nein, das stimmt. Aber zum Beispiel Songs schreiben kann ich ja trotzdem. Das habe ich ja auch sehr viel gemacht. Und es ist dem Sänger, der Sängerin natürlich völlig schnuppe, ob ich dabei saß oder stand oder wie auch immer. Das spielt natürlich überhaupt keine Rolle, sondern es geht einfach darum zu sagen, na gut, also Live-Saxonist werde ich vielleicht nicht mehr, aber das heißt ja nicht, dass Musik aus meinem Leben raus muss. Und das ist mir so wichtig, dass man den Menschen eben sozusagen es nicht durchgehen lässt, zu sagen, du hast eine schwere Diagnose, das bedeutet, nichts funktioniert mehr von deinen Träumen. Dass man sagt, nee, nee, Moment, stopp, stopp. Vielleicht so ein paar Ausprägungen deiner Träume funktionieren nicht mehr, aber ein paar andere können jetzt noch geschehen. Klar.
Ja, und da auch den Austausch mit anderen Menschen zu haben, die eben vielleicht ähnliche Erlebnisse schon hatten oder vielleicht auch schon
Ja.
weiter sind. Deswegen ist ja auch, finde ich auch gut, dass du so deine Geschichte auch teilst. Und auch auf Social Media findet man ja viele Personen, die ihren Weg so teilen, wodurch man auch
Ja.
verschiedene Möglichkeiten wieder sieht, was vielleicht noch alles möglich ist oder wie Dinge auch möglich sind, selbst wenn man vielleicht im Rollstuhl sitzt, dass man noch viel reisen kann oder viele Dinge auch noch so erleben kann und dass der
Ganz
Rollstuhl
genau.
eben auch Freiheit bedeutet und nicht nur eine Einschränkung sein muss.
Total. Und ich bin ganz ehrlich zu dir, das war auch so eine Erkenntnis, wo ich letztlich irgendwie fast peinlich spät erst drauf kam. Ich dachte zum Beispiel immer, ich bin entweder ein völlig normaler, attraktiver Mann oder ich bin im Rollstuhl, ich bin komplett unsichtbar für Frauen. Weißt du, bis ich den ersten Typen kennengelernt habe, der wirklich ein cooler Dude war und so das Gefühl hat, wow, der ist selbstbewusst, der ist attraktiv, der ist durchtrainiert, der ist, ja gut, der ist im Rollstuhl, aber der ist wirklich eine tolle Erscheinung als Mann. Da hast du gedacht, Moment mal, der ist ja beides, der ist also im Rollstuhl und zeitgleich attraktiv. Und da habe ich erst gedacht, ach, es kann beides zugleich wahr sein. Das ist ja abgefahren. Und ich, weißt du, ich werde immer Jeder hat natürlich seinen eigenen Weg, mit seinem Schicksal umzugehen. Und wer bin ich schon, anderen dazu irgendwas zu raten oder abzuraten oder so? Das geht mich gar nicht an. Nur wenn so absolute Statements kommen, dann horche ich auf und sage, nee, nee, Moment, Moment, es sind nicht alle Träume von dir weg und du bist nicht nur ein Kerl im Rollstuhl, du bist nicht nur jemand mit Behinderung, sondern es können verschiedene Sachen zeitgleich wahr sein. Und das war für mich so eine Erkenntnis, die mich echt verändert hat, wo ich jetzt auch so eine, ja, auch wenn es groß klingt, so eine Verantwortung spüre, wo ich so das Gefühl habe, jetzt musst du aber weitergeben, du musst auf Social Media zum Beispiel auch zeigen, es gibt auch andere Menschen. Also es gibt nicht nur die durchtrainierten Milliardäre, sondern es gibt auch Normalos, die haben Vor- und Nachteile und jeder ist irgendwie lebenswert und jeder hat auch verdient, in der Öffentlichkeit zu sein und sich zu zeigen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne viel zu viele mit einer Behinderung, die dann sagen, ich habe eine Einschränkung, also bleibe ich zu Hause und verstecke mich. Und ich finde so, das ist so fürchterlich. Also klar ist das eine schwere Zeit, aber es ist mit Sicherheit kein Grund, sich von allen fernzuhalten.
Ja, das stimmt. Und auch Sachen zu machen. Und dann natürlich aber auch die so von anderen Menschen, so dass die annehmen, dass man dabei ist oder Sachen auch
Ja.
organisieren, dass sie für alle Menschen zugänglich sind.
Genau.
Oder es dann nicht als was Besonderes zu sehen, weil das passiert mir auch oft, dass ich dann von anderen Menschen angesprochen ist, wie toll es denn ist, dass ich irgendwo bin, wo ich mir denke, ja, warum sind nicht viel mehr Menschen mit Behinderung hier? Warum ist es jetzt
Ja.
was Besonderes, dass ich hier bin?
Ja. Ja. Was waren für dich denn die wichtigen Momente? Wie hast du umgehen lernen mit einer Behinderung? Wie hast du das gemacht?
Ja, es war für mich auf jeden Fall auch ein langer Prozess. Ich habe meine Behinderung ja anders als du seit der Geburt. Das heißt, in dem Sinne kenne ich das nicht anders, wie es ist. Aber natürlich ist das auch, macht es auch nicht unbedingt leichter, weil ich ja immer den Vergleich habe oder auch den Gedanken, wie könnte es sein, wenn ich die Behinderung nicht habe, auch wenn ich auch nicht die Behinderung nicht weghaben möchte oder so, aber trotzdem ist vielleicht der Gedanke ja auch manchmal da. Und ich finde es auch in Ordnung, diesen Gedanken manchmal zu haben. Und trotzdem finde ich mein Leben so, wie es ist, gut und toll und habe mir das auch gut aufgebaut. Was für mich wichtig war, war so der Austausch mit anderen behinderten Menschen. Habe ich gemerkt, dass so andere behinderte Menschen zu sehen, die coole Sachen machen und als Vorbilder zu haben und auch als Freundinnen und Freunde zu haben, um einfach auch in den Austausch zu kommen und so ein Verständnis direkt zu haben, weil ich mich dann weniger erklären muss, wie meine Situation ist. Das war für mich so Erlebnisse und natürlich so meine eigene Praxis auch mit der Achtsamkeit und Meditation und da so eine eigene Akzeptanz für mich zu finden und auch mit diesen Gedanken und Gedankenschleifen auch irgendwie besser umgehen zu können und nicht sich irgendwie so zu verlieren, mich zu verlieren in irgendwelchen negativen Gedankenspiralen.
Was ist dann die Lieblingsachtsamkeitsübung?
Ja, also ich meditiere sehr gerne und es hilft mir, mich immer wieder dann zurückzuholen in den Moment. Also wenn ich merke, dass irgendwie Gedanken kommen, mir dann zu sagen, okay, ich muss da jetzt nicht mitgehen in diese Schleife, sondern ich kann sie einfach wahrnehmen, dass das jetzt vielleicht da ist, dass diese Gedanken da sind oder auch, dass dieser vielleicht auch körperliche Schmerz gerade da ist, wenn es auch um die körperlichen Themen natürlich geht.
Ja, sehr gut verstehen, ja.
Genau. Ja, hast du sonst noch irgendwas, was gerade wichtig wäre, noch zu teilen zu dem Thema oder auch noch zum anderen Thema mit dem?
Ja, ich finde, glaube ich, dass das Thema Achtsamkeit und Umgang mit Behinderungen wirklich toll. Also darum bin ich da auch so sofort angesprungen, als du mich da eingeladen hast, weil ich glaube nicht daran, dass es so simpel ist, dass man sagt, Eine Behinderung ist nur sozusagen ein Zeichen deines Körpers, und sobald du ihn verstanden hast, geht die auch wieder weg. So einfach ist das nicht. Und ich glaube, du und ich, wir beide hatten schon Menschen, da möchtest du ins Gesicht springen vor Wut, wenn jemand sowas sagt. Vor allem, wenn der Mensch dann gesund ist und überhaupt keine Ahnung hat, wie das Leben so ist im Rollstuhl. Aber ich versuche es mal mit einer ganz einfachen Erklärung. Also was Achtsamkeit für mich war, war auch dieser Moment, mal eben kurz 10 Minuten nicht zu müssen. Und das fällt schon gesunden Menschen total schwer. Aber wenn du eh schon viele körperliche Themen hast, ist das oft noch schwerer, weil ständig, ich meine, wem sage ich das? Du weißt das natürlich, aber ständig zieht und zwickt da irgendwas und du hast das Gefühl, ah, warte mal, sollte sich das so anfühlen? Und ich zumindest kam ziemlich schnell in so eine Schleife, dass ich ständig darüber nachgedacht habe, wie ist mein Körper und was muss ich tun und könnte ich irgendwas optimieren und so. Das ist gerade bei Menschen, die eine fortschreitende Krankheit haben, also eine, die oft schlimmer wird über die Zeit, ist so ein ständiges Abgleichen mit so einem entweder Idealbild oder einem Bild von, ah, warte mal, letzte Woche war das so und letztes Jahr war das so und wie fühlt sich das an und so. Und aus dieser permanenten Analyse musst du mal raus. Das kannst du nicht durchhalten. Also weder dein Gehirn noch deine Seele können das leisten. Und darum glaube ich auch so sehr daran, dass Leute, du musst ja nicht zum Meditationsmeister werden über Nacht und du musst auch nicht stundenlang meditieren. Das weißt du genau wie ich. Und es geht eher darum, dass du mal kurz dich wieder in den Moment holst und auch aufhörst zu grübeln und zu analysieren und zu überlegen, wie bin ich im Raum und wie war das gestern und wie ist das morgen und so weiter, sondern einfach mal lang nichts müssen. Und dann gibst du natürlich 3 Millionen Techniken und ich sage immer, ey, ganz ehrlich, nimm die Technik, die dir am leichtesten fällt. Also, wenn du jemand bist, der gern geführt wird bei Meditation, mach das. Oder wenn du das Gefühl hast, nee, ich will ja selber nachdenken, ich brauche nur so eine Entspannungsmusik, nimm das. Oder wenn du gar nichts brauchst, dann machst du eine auf Zen, dann setzt du dich einfach in die Ecke und schaust die Wand an für 10 Minuten. Also, so, es gibt ja ohne Ende Techniken. Und da würde ich einfach immer empfehlen, nimm die, die dir am besten gefällt. Und dann machst du die.
Ja, das finde ich eine gute Zusammenfassung von dem, was auch Achtsamkeit für mich bedeutet und auch mit den verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, auch zum Beispiel ja, rauszugehen in die Natur und nur zu laufen, wie eine Art
Ja.
Gehmeditation, ist ja auch eine super Möglichkeit, wenn das mehr ist oder wenn du mehr eine aktive Sache brauchst wie Yoga und mehr auf den Körper noch zu hören. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, um das für sich selber zu tun.
Ja. Eine Sache noch vielleicht, die ich unbedingt loswerden möchte. Das ist so ein bisschen, dass man der Lebensaufgabe geworden, den Leuten klarzumachen, dass ein Riesenfehler oft im schulmedizinischen Kontext passiert. Und zwar, dass in vielen Momenten, wo Ärztinnen und Ärzte eine schwere Diagnose überbringen müssen, ich meine, es war eigentlich auch nicht gerne, muss ich nichts vormachen, sondern es ist ja auch schlimm für die, machen die trotzdem einen Riesenfehler, der ganz viele Probleme nach sich zieht. Und zwar, viele, viele, viele vermischen Diagnose und Prognose. Und während die Diagnose nichts anderes ist als schwarz-weiß, schwarz auf weiß, das ist fix, das ist die Wissenschaft, das ist vielleicht ein Gentest, vielleicht bestimmte Blutwerte oder irgendwie sowas, ist die Diagnose kann fix sein und die Prognose, also die Frage, wie geht es weiter, ist völlig unklar. Und diesen Cut zu machen und diese Unterscheidung im Kopf hinzukriegen und sagen, Moment, Sie sind Experte für Diagnosen und alles im Bereich Zukunft ist Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also, was Sie mir jetzt darlegen, ist zum Beispiel ein Mittelwert. Aber niemand sagt ja, dass du nicht vielleicht einen völlig anderen Outcome hast. Weiß man nicht. Weiß keiner. Und diese Unterscheidung zu machen, die ist so entscheidend für mich. Und das will ich wirklich allen Leuten zurufen, dass die Diagnose kann richtig sein und Prognose völlig falsch.
Okay, ja, auch eine wichtige Erinnerung. Und ich finde, dafür ist ja auch der Austausch mit anderen, die vielleicht eine ähnliche Diagnose haben, auch wichtig, um zu sehen, was da die
Genau.
Möglichkeiten sind, die es gibt.
Ja, genau.
Und das macht ja dann auch natürlich Angst, oder wenn man so eine Prognose bekommt auf die Diagnose.
Ja, klar. Und wenn dann jemand, ein Mensch im Kittel vor dir steht und sagt, ja, eigentlich ist ihr Leben vorbei, also das ist schon echt ein Tiefschlag.
Aber dann ist gut, dass du mit deiner Arbeit ja auch Menschen wieder unterstützt, damit umzugehen.
Ich hoffe es, ja.
Genau, wir sind ja schon fast so am Abschluss. Wenn du noch mal sagen willst, wie man vielleicht dich finden kann, wo man dich finden kann, was
Genau.
du machst, anbietest.
Genau, also ich freue mich einfach, wenn man auf dem Laufenden bleiben möchte. Man findet mich unter hendrik-heuermann.de, meine Webseite, sonst findet man mich aber auf Insta. Und wenn man eher so Interesse an dem Führungskräfte-Ding hat auf LinkedIn, da habe ich einen Newsletter und erzähle oft, worauf es ankommt. In meinen Augen, wenn man sich auf Krisen vorbereiten möchte. Und in den App Stores findet man mein Programm und kann sich da einfach jederzeit sozusagen einfach loslegen und sich selber fortbilden im Umgang mit schweren Zeiten.
Ja, spannend. Das werde ich auch nochmal verlinken in dem Blogpost, den ich hierzu mache, mit dem Transkript unserer Folge und auch natürlich in den Shownotes zu der Podcast-Folge, die ihr dann da direkt beim Hören auch findet. Genau, die letzte Frage immer, bevor wir abschließen, ist, was deine eigene Selbstfürsorge in deinem Alltag ist, was du für dich machst, damit es dir gut geht.
Autsch. Also du hast insofern einen Finger, eine Wunde, weil es mir schwerfällt, oft so Zeit für mich zu nehmen. Es fällt mir leicht, Zeit für andere zu nehmen, als fällt mir nicht leicht, die Zeit für mich zu nehmen. Mein neuestes Ding ist, ich habe mir ein Elektroschlagzeug gekauft und
Okay.
übe jetzt gerade Schlagzeug spielen und völlig ohne Druck und ohne Erwartungen an mich. Und ich prügele einfach ein bisschen auf den Trommeln rum und habe eine gute Zeit. Und das ist gerade meine Selbstfürsorge, weil nichts kriege ich aktuell den Kopf so gut frei wie beim Schlagzeugspielen.
Ja, cool. Das ist auch eine gute Sache für die eigene Selbstfürsorge, Musik machen oder kreativ sein
Ja,
und
ja.
ohne Erwartungen und ohne was zu direkt machen zu müssen.
So ist
Ja, cool. Ja, vielen Dank für deine Zeit und dass du das alles hier mit uns geteilt hast und die Tipps und Tricks auch.
danke.
Dann freue ich mich auf die Rückmeldung vielleicht von den Zuhörern und Zuhörern. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.